Ich wollte gerade sagen, man kann hier nicht sagen, es wird leise, es beginnt, sondern es war schon davor leise. Aber auf meiner Uhr ist jetzt 14 Uhr und ich würde gerne einfach starten mit der Bibelstunde. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist der Wochenspruch, der über dieser neuen Woche steht, und mit diesem Wochenspruch begrüße ich euch und Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde heute. Ich freue mich sehr, dass die Sonne heute scheint. Es tut irgendwie richtig gut, dass es nochmal so ein schöner Tag heute geworden ist. Und ich freue mich, dass wir jetzt Zeit haben, uns nicht nur auf die Sonne draußen auszurichten und uns darüber zu freuen, sondern dass wir uns auch auf unsere Sonne, auf Jesus ausrichten können. Und dass wir jetzt gemeinsam die Zeit hier haben. Und ich habe gedacht, das können wir doch jetzt mit dem ersten Lied machen. Da geht es auch darum, dass wir uns auf Jesus aufrichten. Jesus, wir sehen auf dich. Und zum Singen und auch sonst bitte ich Sie einfach, die Maske aufzulassen, auch wenn es ein bisschen warm wird. Aber es gibt ja jetzt wieder andere Bestimmungen und deswegen wäre es super, wenn Sie einfach die Maske auflassen würden. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für den schönen sonnigen Tag. Danke, dass die Sonne scheint, es tut so gut, dass es draußen so schön ist, dass wir uns darüber freuen können. Und ich danke dir noch viel mehr dafür, dass du das Licht der Welt bist, dass du leuchtest. Und ich danke dir jetzt einfach, dass wir die Zeit haben, um uns auch auf dich auszurichten, dich anzusehen, deine Größe, deine Schönheit. Und ich bitte dich einfach, dass das in unser Leben strahlt, in unseren Alltag strahlt, dass wir davon einfach leben und dass wir selber das auch ausstrahlen. Danke, Herr, dass wir zu dir gehören und dass du jetzt mitten unter uns bist. Ich bitte dich, dass du uns segnest und dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen für dich öffnest. Danke für dein Nahesein. Amen. Es ist noch gar nicht so lang her, da war hier sonntags der Bibelkurs. 3 Wochen lang. Einige von euch waren eine Woche mit dabei, manche noch länger. Die meisten, denke ich, waren sonntags hier in der Bibelstunde und haben da was vom Bibelkurs mitbekommen. Und ich war auch 3 Wochen beim Bibelkurs dabei und wusste auch, dass ich danach dann die Bibelstunde habe. Und da habe ich gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, was mich beim Bibelkurs so persönlich anspricht. Und das möchte ich dann gerne in der Bibelstunde weitergeben, weil man hört ja unglaublich viel, sehr kompakt, so 3 Wochen. Und ich finde es dann auch immer gut, wenn die Dinge nochmal nachwirken können und wenn das einfach nicht wieder so schnell von was Neuem zugedeckt wird. Und dann war ich im Bibelkurs und dann hat mich eine Sache, also mich haben verschiedene Sachen angesprochen, aber eine Sache hat mich besonders angesprochen, das kam von verschiedenen Seiten. Wir sind gesandt in diese Welt. Das hat Kurt Schneck so stark betont bei der Apostelgeschichte. Da hat er gesagt, es ist gut, es ist wichtig, es ist lebensnotwendig, dass wir uns treffen, dass wir uns sammeln, dass wir uns auf Jesus ausrichten. Und das tun wir auch heute Nachmittag. Aber er hat gesagt, dabei darf es nicht stehen bleiben. Er hat gesagt, die Sammlung, das Ausrichten auf Jesus, das hat ein Ziel, ein Zweck, dass wir gesandt werden. Sammlung soll zur Sendung führen. Apostel heißt ja auch, das sind die Gesandten, die in die Welt gesandt wurden von Jesus. Und es hat mir im Bibelkurs so gut getan, dass wir immer wieder Menschen hier zu Besuch hatten, die sich wirklich auch in die ganze Welt haben senden lassen. Und wenn man mal ein bisschen den Horizont geweitet bekommt, dass wir nicht nur hier in unserem Umfeld sind, sondern auch mal schauen, was tut denn Gott weltweit. Ich finde es einfach so wichtig und auch ermutigend, dass wir einfach immer mal wieder auch in andere Regionen schauen und sehen, wie Gott sein Reich überall auf dieser Welt baut. Und dann hat mich ein Abend besonders angesprochen. Andreas Kurle kann man hier sehen auf der Folie, den kennen ja auch viele. Der ist Vorstand von PMA in Deutschland, Pacific Mission Aviation, genau. Also für die Flugmission im Pazifik. Und er hat an einem Abend die Mission vorgestellt und dann war auch noch ein Ehepaar ganz hier aus der Nähe dabei, nämlich Sabine und Thomas Walter. Und die beiden haben erzählt, wie Gott sie durch Höhen und Tiefen geführt hat. Und mich hat es ganz arg bewegt und angesprochen und gleichzeitig aber auch ermutigt. Und ich habe gedacht, das war für mich so persönlich so wichtig. Ich habe gedacht, das möchte ich auch gerne, dass das noch mehrere hören, was ihr mit Gott erlebt habt. Und ich freue mich sehr, dass ihr beiden heute hier in der Bibelstunde dabei seid. Ihr seid, sage ich mal, sitzt auf gepackten Koffern, ja schon eine Weile, aber jetzt geht es bald wirklich los nach Mikronesien. Und ich freue mich, dass es jetzt so spontan geklappt hat, dass ihr heute kommen konntet. Und ihr werdet dann im zweiten Teil von der Bibelstunde dann auch eure Geschichte erzählen von dem, was ihr mit Jesus erlebt habt. Und da danke ich euch ganz herzlich, dass ihr dabei seid und freue mich sehr darüber. Bevor wir aber von euch hören, möchte ich gerne noch ein paar Gedanken zu diesem Vers weitergeben. Ich habe nämlich gedacht, es passt sehr gut zu dem, was auch ihr erlebt habt. Es passt sehr gut zu dem, was meinen Alltag auch prägt. Und eigentlich ist es was, was alle von uns schon öfters, denke ich, gehört haben und auch schon öfters getan haben. Und beim Vorbereiten habe ich gedacht, ist das nicht zu einfach? Wir wissen das alle. Kann ich da heute was in der Bibelstunde dazu sagen? Und ich habe in dieser Woche gemerkt, es ist etwas, eine Übung, mit der werden wir unser ganzes Leben lang zu tun haben. Eine Übung, die werden wir das ganze Leben lang trainieren. Und mir hat es diese Woche selber gut getan, mich wieder daran zu erinnern. Und dann habe ich gedacht, vielleicht geht es euch, geht es Ihnen auch genauso. Es ist zwar bekannt, aber die Umsetzung im Alltag, die ist gar nicht so einfach. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt hier unten mit dem Mikro rumgehen würde oder oben und fragen würde, welche Sorge kommt euch spontan in den Sinn? Ich glaube, da müsste keiner lange nachdenken. Sorgen, die schwirren uns ganz schnell im Kopf rum. Und die sind wie so eine Kugel hier. Ich habe das mal vom Kugelstoßen genommen. Ich habe jetzt keine Kugelstoßkugel bei uns im Keller gefunden, nur so eine Boccia-Kugel. Die hat auch schon ein ziemliches Gewicht. Sorgen können einen ganz schön beschweren und belasten und beladen. Und Sorgen, die kann man nicht einfach mal so geschwind loswerden. Ich habe mir nur ganz kurz mal Gedanken gemacht, was ist mir in der Woche alles an Sorgen begegnet, entweder bei mir selber oder auch bei den Menschen, mit denen ich geredet habe, mit denen ich unterwegs war. Da war die Frage, was ist mit meiner Gesundheit? Meine Kräfte werden immer weniger. Ich merke, es geht nicht mehr so wie früher. Wie lange werde ich das noch schaffen? Das kann einen beladen und belasten. Dann die Frage, wie wird es an meiner neuen Stelle sein? Werde ich den Erwartungen gerecht werden? Bin ich den Aufgaben gewachsen? Was kommt auf mich zu? Vielleicht kennen Sie auch solche Gedanken, solche Sorgen. Dann, wie geht es mit meinen Kindern weiter oder mit meinen Enkeln? Vielleicht kommen sie auf eine weiterführende Schule, werden sie Freunde finden, werden sie akzeptiert werden, werden sie mitkommen? Das kann auch eine große Sorge sein. Was passiert mit den Kindern, mit den Enkeln, mit den Nichten, mit den Neffen? Ganz andere Sorge, bald sind Wahlen. Wie werden die Wahlen ausgehen? Was für Konsequenzen wird das Ergebnis haben? Was kommt auf uns zu? Wie wird sich unser Land weiterentwickeln? Und wenn wir noch einen Kreis weitergehen weltweit, was zum Beispiel gerade in Afghanistan passiert, wie wird es weitergehen? Welche Unruhen oder welche Konsequenzen werden die Unruhen auch im Blick auf unser Leben haben, weltweit haben? Waren nur so ein paar Gedankensplitter, da musste ich gar nicht lange überlegen. Die ist mir alles spontan gekommen. Und man könnte die Liste jetzt noch weiterführen und fortsetzen. Es gibt mehr als genug Sorgen. Und ich weiß nicht, welche persönliche Sorge Ihnen durch den Kopf, durchs Herz geht, vielleicht auch schlaflose Nächte bereitet. Das kenne ich auch nur zu gut. Man wacht irgendwann in der Nacht auf und plopp ist der Gedanke wieder da, der einen so beschäftigt hat. Man kann nicht mehr einschlafen, man grübelt und denkt, wie wird es denn wohl werden? Sorgen gehören zu unserem Leben dazu. Ist eine Tatsache und eine Realität. Martin Luther hat gesagt, Sorgen sind wie Vögel, die kreisen um unseren Kopf. Und es kann man nicht verhindern, dass die Vögel die Sorgen um unseren Kopf kreisen. Sorgen gehören zu unserem menschlichen Leben dazu, solange wir hier auf der Erde sind. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit unseren Sorgen um? Und ich bin so froh über diesen kurzen Satz, den Petrus an die Christen geschrieben hat. Die ersten Christen hatten nämlich auch Sorgen. Petrus ermutigt die Gemeinde in seinem Brief und auch uns mit einem ganz einfachen Tipp, aber wie gesagt, die Übung werden wir ein Leben lang haben. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle. Nicht nur irgendwelche bestimmten Sorgen, manche Sorgen, die Sorgen, die Gott vielleicht für relevant oder für groß genug hält, alle eure Sorgen werft auf ihn. Ich habe mich gefragt, wie kann denn das konkret gehen? Alle Sorgen, alles, was uns so beschwert, alles, was uns den Schlaf rauben will, wie können wir das auf Gott werfen? Wie können wir das loswerden? Ich habe gedacht, es fängt eigentlich mit einem ganz einfachen Schritt an. Ich habe es mal aufgeschrieben, nimm deine Sorge wahr. Ich muss mir erst mal bewusst sein, dass ich mir Sorgen mache, hört sich jetzt vielleicht ganz banal an, aber wenn ich die Sorge nicht als Sorge benenne, dann kann ich sie auch nicht abgeben und nicht loswerden. Wir sollen sie nicht verdrängen, wir sollen sie nicht ignorieren, sondern wir sollen sie wahrnehmen. Und es ging mir die Woche so, ich fange in einer neuen Schule an, ich gebe Rallye-Unterricht und da war am Freitag Lehrerkonferenz und ich saß im Auto, bin in die neue Schule gefahren. Und plötzlich sind mir lauter Gedanken durch den Kopf geschossen. Wie wird das Kollegium sein? Werden die mich akzeptieren? Werden die mich annehmen? Wenn man da als Schwester kommt, das ist für viele neu und ungewohnt. Wie wird es wohl sein? Und dann kam gleich der nächste Gedanke, jetzt stell dich doch nicht so an, das ist doch gar nicht so dramatisch, du fährst da jetzt hin und alles wird gut werden. Und dann habe ich gemerkt, ich ignoriere ganz schnell das, was mir Angst macht, was mir Sorge macht. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich nicht tun. Ich habe mir bewusst gemacht, ja, ich habe jetzt Angst, ich habe Sorge vor dem, was mich erwarten wird, weil es ungewohnt ist, weil es neu ist und weil ich nicht weiß, auf was mich zukommt. Die Sorge wahrnehmen, die Kugel in die Hand nehmen, das ist der erste Schritt. Aber wir sollen nicht dabei stehen bleiben und uns auf die Kugel fokussieren und die nur anschauen und sagen, die ist so schwer, die ist so groß, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Es ist ja nicht nur immer eine Sorgenkugel, sondern es sind ja mehrere Dinge, die uns vielleicht Sorgen machen. Sondern der nächste Schritt ist, ich nehme die Kugel in die Hand und die kommt dahin, wo sie hingehört. Das ist ein Bild vom Weltmeister im Kugelstoßen, also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich habe gedacht, Kugel ist sehr schwer und sehr gewichtig. US-Amerikaner Joe Kovacs, bei ihm kann man das sehen, er ist nicht auf die Kugel fokussiert, er schaut nicht hier auf die Kugel, sondern sein Körper, seine Körperhaltung zeigt es an, sein Blick, er ist nach vorne gerichtet, dahin, wo die Kugel hingehört. Wo er sie hinstoßen will, wo er sie hinwerfen will, auf das Ziel. Und ich mache jetzt keinen Test, da wäre jetzt die Kugel ein bisschen zu schwer. Wenn ich die Kugel jetzt der Schwester Renate zuwerfen wollen würde, ich tue es nicht, wären vielleicht die Scheiben in Gefahr. Und ich würde hier hingucken, wäre die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich sie nicht treffe. Dann müsstest du dann rennen, dass du sie triffst und fangen kannst. Wenn ich die Kugel loswerden will, dann geht es nicht, indem ich die Kugel anstarre. Wenn ich meine Sorgen loswerden will, geht es nicht, indem ich sie anstarre, sondern indem ich sie auf den werfe, der sich drum kümmern kann. Werft sie auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist mal so genannt, fokussier dich auf deinen himmlischen Vater. Nimm deine Sorge wahr, aber bleib nicht dabei stehen. Die soll keine Übermacht bekommen, sondern gib sie ab. Und das ist was, das wissen wir alle, das passiert nicht mit einem Mal. Das ist kann ein längerer Prozess auch sein, dass immer wieder auch die gleiche Sorge auftaucht, aber dass wir sie immer wieder bei unserem himmlischen Vater abgeben dürfen. Und er hat versprochen, dass er für uns sorgt. Und das heißt nicht, dass er uns alle Ängste nimmt oder dass er uns immer die Dinge, unsere Wünsche erfüllt, wie wir es uns vorstellen, aber dass er versprochen hat, dass er uns das geben wird, was wir brauchen. und dass er uns nicht im Stich lassen wird. Er will uns versorgen. Jesus hat es selber gesagt, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr anziehen werdet, was ihr essen werdet. Euer himmlischer Vater wird euch versorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Darum geht's. Sorgen anschauen, sich bewusst machen, ja, ich habe Angst, ich habe Sorgen, aber nicht dabei stehen bleiben, nicht gelähmt sein, sondern sie dem himmlischen Vater zu geben, auf ihn zu werfen. Er sorgt für uns. Und als ich im Auto saß zur Lehrerkonferenz, habe ich das ganz konkret dann gemacht, als mir klar geworden ist, ja, ich habe jetzt einfach Angst vor der neuen Situation. Und dann habe ich mir in Erinnerung gerufen, was Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann habe ich gesagt, ja Jesus, du gehst jetzt mit mir mit in diese neue Situation, ich bin nicht allein. Danke, dass du da bist. Und es hat mir geholfen, mit meiner Angst, mit den Sorgen umzugehen. Es hilft mir immer wieder, dass ich mir in Erinnerung rufe, was Jesus zugesagt hat, was er versprochen hat. Und dass ich erwarten darf, dass er das auch erfüllen wird. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, und jetzt freue ich mich, Thomas und Sabine, dass ihr uns nochmal auch berichtet, wie ihr das erlebt habt, dass sich Jesus um eure Sorgen kümmert, in allen Höhen und Tiefen, die ihr auch in den letzten Wochen erlebt habt. Und ja, ihr werdet ja zunächst ein bisschen auch noch vorstellen, was ihr vorhabt, was geplant ist und dann auch nochmal eure persönliche Geschichte. Vielen Dank. Dann überlasse ich euch hier das Feld.
Ja, hallo. So, ich glaube, ganz gut mit dem Mikro. Also nochmal, wer mich noch nicht kennt oder nicht weiß, mein Name ist Thomas Walter, mich darf man auch gern mit dem Vornamen anreden. Ich hoffe, ich schaff's, beim Sie zu bleiben, während dem, was ich erzähle. Es fällt mir immer mal wieder, dass ich ins Du kippen werde. Bitte hiermit um Entschuldigung, wenn es so ist. Also ganz kurz vielleicht zu uns zwei noch. Thomas und Sabine Walder, wir wohnen in Rohrau, sind verheiratet, haben dort zwei Kinder. Der Jonathan ist 16, die Hannah ist 14. Ich verdiene mein Geld als Lehrer an der Berufsschule in Stuttgart. Sabine ist Apothekerin und arbeitet in Jettingen in der Apotheke. So, ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, ein bisschen was zu berichten, einmal über Las Fuentes International und auch ein bisschen was zu berichten über die PMA. Ich versuche mich hier durchzuklicken, so gut es geht. Sonst darf man einfach hinten eins draufklicken. Ich gebe dann das Zeichen. Genau, hier sieht man das erste Bild von der PMA, Pacific Mission Aviation. Die Piloten, die Leute in Mikronesien transportieren und die Umgebung. Ja, man sieht hier, sie haben Flugzeuge. Das ist eigentlich ihre größte Aufgabe, Leute von A nach B zu transportieren, praktisch, und da das mit der Mission zu verbinden. Jetzt darf man ein Bild weitergehen. So, upsa, so jetzt, hier sieht man mal ganz kurz, der Gründer Edmund Kalau, er war Liebenzeller Missionar, war dort auf Mikronesien und hat für sich erkannt, dass man diese Geschichte mit dem Fliegen jetzt, gut, super, vielen Dank, machen kann und hat sich dann da abgesprochen, hat dann irgendwann selber die PMA gegründet. 1975, aber man kann das ja selber lesen. Der heutige Leiter ist Nob Kalau, das ist sein Sohn, er leitet heute die PMA an verschiedenen Standpunkten auf den Inseln mit unterschiedlichsten Aufgaben. Man sieht ja hier, die Flugzeuge ist ein ganz großes Thema natürlich dort. Wenn ich jetzt eins weitergehe, sieht man mal, wie Mikronesien, wie klein das ist. Ihr seht hier oben da so diese Yap, Palau, Pohnpei, Chuuk, Kos Rea, das sind so die Inseln, die und die kleinen Gelben drumherum, die zu Mikronesien gehören. Mikronesien liegt nicht weit weg von den Philippinen, also sind hier schon etliche 1000 Kilometer weg, ist eine lange Reise, dorthin zu kommen. Und wie man sieht, das ist zwar alles ein Land sozusagen, ein Staat, aber doch sehr weit auseinander. Also wenn man von Pohnpei nach Yap muss, sind es mehrere tausend Kilometer auf dem Meer zu fliegen von einem zum anderen. Dort wohnen immer unterschiedliche Mengen an Leuten. Pohnpei ist relativ groß, Palau ist mehr futuristisch, also da sind viele Touristen eher. Yap ist eher die ursprüngliche Insel noch, aber auch dort wohnen knapp 13.000 Leute auf Yap. Genau, und man sieht, ihr könnt es ja ein bisschen mitlesen, 150.000 Menschen ungefähr auf 2.100 Inseln. Also man sieht, die Bevölkerung ist weit verteilt, da ist auch nicht einfach, mal wie bei uns, geschwind Wahlen durchzuführen und sagen, komm zum Brief und werft es ein. Also ist alles hier ein bisschen schwieriger und weiter auseinander. So, hier einmal, wie gesagt, ist der Flugdienst eine ganz große Aufgabe der PMA, einfach um Hilfstransporte, um Leute von A nach B zu bringen, Sachen abzuliefern, aber mitunter auch, na klar, Missionare oder Pastoren auf die Außeninseln zu führen, dass die dort Gottesdienste halten können. Dann gibt es dieses Klinikboot, die Sea Haven. Das ist eigentlich ein medizinisches Schiff, das, wie man sieht, hier in relativ flachem Wasser sich auch bewegen kann. Wie gesagt, ist ein OP-Saal, wo man chirurgische Eingriffe machen kann, also Augen-OPs oder, na klar, auch der Zahnarzt. Auch dort braucht man, wie bei uns hier, auch Zahnärzte. Und mit diesem Schiff wird von Insel zu Insel gefahren. Die Leute werden dann mit einem kleinen Boot vom Land ans Schiff gebracht, dort behandelt und weitergegeben. Auch gibt es dann noch von der PMA ein Waisenhaus auf den Philippinen. Auch dort passiert es immer wieder, dass einfach Kinder gefunden werden oder abgegeben, die dort die Möglichkeit kriegen, in diesem Waisenhaus dann später auch an Familien vermittelt zu werden. Ein großes Projekt ist der Gemeindebau. Also man hat viele Pastoren auf unterschiedlichen Inseln, die auch dort Gottesdienste halten. Hier sind wir bei des Bildischen, die Taufe. Dann unten ist noch die Medienarbeit, die hauptsächlich von Pohnpei aus gesendet wird, wo einfach Berichte kommen. Dort gibt es dann auch eine Druckerei, da werden immer wieder auch Medien gedruckt, wo man als Papierform auch verteilen kann, wo sie da einfach auch Gottes Wort so mit weitergeben können. So, jetzt kommen wir von der PMA weg zu was ganz anderem. Sie haben es vielleicht gesehen, bei mir steht auch auf dem T-Shirt Las Fuentes. Hier drauf erkennt man mich ganz rechts. Ja, ich möchte es einfach kurz erklären und warum wir da auch zu PMA zusammen gehören so ein bisschen. Also vor ungefähr 4 Jahren war ich auf der Sommerbibelschule oder Urlaubsbibelschule in Spanien, in einem netten Hotel, Las Fuentes. Und dort war auch ein Gottesdienst, wie hier auch. Und in diesem Gottesdienst haben wir die Geschichte von dem Mann am Teich Bethesda, ich weiß nicht, die meisten werden es wissen, der lag da schon viele, viele Jahre krank und hat gehofft, dass wenn sich das Wasser bewegt, dass ihm irgendjemand hilft, dort in das Wasser zu kommen, um gesund zu werden. Das hat mich besonders an diesem Tag angesprochen und für mich war es klar, dass Jesus mich ganz genau an diesem Tag gefragt hat, Thomas, willst du gesund werden? So wie er zu diesem Mann gesagt hat, steh auf, dein Glaube hat dir geholfen. So ging es mir auch, dass ich ganz gezielt an diesem Tag wirklich von Jesus gefragt wurde, ob ich gesund sein will. Bin seit vielen Jahren im Christusbund zu Hause, habe mich vor vielen Jahren einfach auch zu Jesus bekehrt, aber irgendwie, ja, habe ich nie so richtig den Schritt gewagt, aufzustehen. Und für mich war es so, wie Jesus zu dem Mann, steh auf, hat er zu mir gesagt, ja Thomas, dann musst du aufstehen, du musst einen Schritt machen, ja, man muss sich bewegen. Und das war für mich an dem Tag ganz, ganz wichtig und auch ganz tief in mir drin, dass ich einfach aufgestanden bin, habe mich gefragt, ja, jetzt stehe ich, ja, Herr Jesus, was soll ich tun? Ich will ja Schritte mit dir machen, vermehrt, ich will auch mitarbeiten am Reich Gottes. Und er hat gesagt, er wird es mir zeigen. Und dieses Zeigen hat bedeutet, dass an diesem Tag nochmal 2 Freunde, die hier auf dem Foto sind, ungefähr das Gleiche erlebt haben wie ich an diesem Tag. Und wir saßen abends zusammen und haben uns darüber ausgetauscht. Und jeder hat gesagt, ja, das wollen wir eigentlich auch tun. Wir wollen aufstehen für Gott. Wir wollen Schritte machen, um an seinem Reich zu bauen. Und dann haben wir überlegt, ja, wie könnte man denn das machen oder wie können wir denn das überhaupt machen? Und an diesem Abend ist noch der Gedanke gekommen, wir wollen all unser Wissen, was wir haben, sei es Beruf, die Kollegen haben Firmen, haben gesagt, wir wollen alles einsetzen, was uns Gott bis jetzt geschenkt hat, um am Reich Gottes weiterzuarbeiten. Und so ist dieses Projekt Las Fuentes geboren an diesem Tag. Las Fuentes, in spanischer Name, heißt die Quelle. Und das hat uns ein bisschen schon die Vorgaben gegeben, was wir machen können. Und dann haben wir wirklich relativ schnell erkannt, dass, was wir machen wollen, dass Gott uns eine Aufgabe aufs Herz gelegt hat, und zwar, wir sollen beginnen, Wasserreinigungsanlagen zu bauen. Am Anfang war mir das noch ziemlich fremd, ich bin kein Profi im Wasseraufbereiten, aber auch dort hat uns Gott geführt. Wir haben 2018 angefangen mit den ersten Überlegungen, wir saßen zusammen, wir haben den ersten Prototyp entwickelt und auch dort hat uns Gott immer wieder Leute zur Seite gestellt, die uns geschult haben. Was sind E. coli-Bakterien? Wie kann man die Bakterien bekämpfen? Was können wir machen? Und wir sind wirklich in einem relativ schnellen Weg, wo uns Gott geführt hat, durchgegangen, haben es schon fast geschafft, innerhalb eines Jahres die erste Anlage zu bauen und die dann sogar zu verschicken. Und von uns an war es schon immer klar, dass wir dafür gebetet haben, dass wir nur offene Türen durchschreiten wollen, in allem, im Material, was wir gebraucht haben, im finanziellen, im technischen Unterstützung. Wir haben immer dafür gebetet, Herr, schenk uns offene Türen. Und das hat er bis heute wirklich für uns getan. Er hat uns immer die Türen im richtigen Moment geöffnet, um da durchzugehen. Heute können wir von gebauten 27 Anlagen sprechen. 20 davon stehen jetzt gerade im Container, ich hoffe in Hamburg im Hafen, und warten auf das Schiff, das sie abholt. Das wäre so gerade mein Wunschgedanke daran. 7 Anlagen sind ausgeliefert, eine steht in Madagaskar, eine in Indien, die restlichen 5 stehen in Afrika und produzieren dort schon Wasser jeden Tag. Trinkwasser dachte ich, dass es nie ein Thema auf der Welt ist, aber es ist wirklich ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema. Wir in Deutschland, wir sind verwöhnt, bei uns macht man der Hahn auf, das Wasser vom Bodensee kommt, das schmeckt gut, das ist gesund. Das kann man gut trinken, aber in vielen, vielen Ländern ist es wirklich so, dass Leute 20, 30 Kilometer tägliche Wege zurücklegen müssen, um Wasser zu holen, um wirklich das Nötigste zu holen. Oft sieht Wasser zwar sauber aus, das durfte ich auch lernen, aber die Erreger sind im Wasser, obwohl man sie nicht sieht. Das haben wir geschafft. Wirklich, weil wir unterstützt wurden, aller Seite unsere Anlagen, die wir hier haben. Man sieht hier auch so ein bisschen noch die Einsatzquellen. Gell? Leute nehmen das Wasser, was man hier sieht, teilweise zum Trinken. Da sieht man die Anlage in Madagaskar. Unser Ziel war, das Wasser aufzubereiten, und zwar ohne, dass wir Chemie einsetzen. Viele wissen von uns auch, eine Handvoll Chlor ins Wasser, das tötet das meiste ab. Aber Chlor soll man ja nicht trinken, das ist sehr ungesund. Sprich, wir haben jetzt an diesen Anlagen 3 Filter eingesetzt und danach einen UV-Reaktor, nennt sich das, sprich eine bestimmte Lichtwellenlänge, die auf die Bakterien geschossen wird sozusagen und dann die Keime und Bakterien zerstört werden. Somit kann unsere Anlage komplett autark schaffen und ohne Chemie. Wir haben oben eine Stromversorgung drauf, so wie es hier steht, die so viel Strom erzeugt, dass wir das Licht erzeugen können, damit praktisch diese Keime getötet werden und man das Wasser einfach trinken kann. Die Anlagen sind relativ klein gebaut, die sind leicht, die kann man schnell dorthin transportieren, wo sie benötigt werden, weil oft an den Stellen ist gar nicht so einfach, mit so großen Anlagen dort anzukommen. Das ist eigentlich unser Ziel, wirklich, wir arbeiten dran, wir haben jetzt dürfen 20 Anlagen fertigstellen, die auf dem Weg nach Mikronesien sind, deshalb jetzt auch die Verbindung zu PMA. Wir zwei sollten eigentlich schon nicht mehr hier stehen, weil wir uns entschieden haben, ein Jahr dort für die PMA zu arbeiten, wirklich vor Ort die Anlagen aufzubauen, die Leute zu unterstützen, damit sie an gesundes Wasser kommen. Heute auch in der Zeit, wo man von Corona spricht, ist es ja mehrfach gut, sowieso den Körper nicht geschwächt zu haben durch Keime. Und das wollen wir jetzt in nächster Zeit umsetzen. Jetzt gab es noch einen kleinen Einbruch im Mai in meinem Leben, da ich einen Unfall habe. Und da wird euch jetzt einfach Sabine ein bisschen mehr dazu erzählen.
Das ist eine Folie der Kontaktmission. Wir rufen Leben und was bewegt dich? Also als der Thomas dieses Erlebnis hatte auf der Bibelschule und gesagt hat, okay, ich möchte was Neues für Gott machen, da hat Gott ihm nicht nur aufs Herz gelegt, mach mal was, was du noch nie gemacht hast, sondern hat auch gesagt, du, ich habe den Eindruck, wir sollten ein Jahr in die Mission gehen. Und dann habe ich gesagt, du, den Eindruck habe ich gar nicht. Aber wir beten da jetzt drum und wir warten ab, was passiert. Und das war dann eben 2018 und dann hat ihm Gott das Herz gelegt, beantragen Sabbatjahr in der Schule. Und dann hat er das an Pfingsten getan und sein Chef hat gesagt, Herr Walter, das geht gar nicht, das muss man im Januar beantragen. Und dann hat er gesagt, wir beten jetzt darum, der kann schon, wenn er will. Und Ende des Schuljahres hat er zu ihm gesagt, Herr Walter, es ist genehmigt. Das war so die erste Bestätigung für uns, dass Gott das mit uns tun möchte. Und dann haben wir gefragt, Jesus, wo willst du uns denn haben? Also wir waren dann schon mit diesem Wasseraufbereitungsprojekt bei der Kontaktmission und dann war es einfach zu sagen, da gibt es so viele Missionare, da kann uns einer ein Jahr brauchen, egal für was. Und um es kurz zu machen, es hat sich für uns kein Projekt gefunden, über das wir Frieden gehabt hätten. Wir hatten eins, das war in Serbien, das war kurz vorm Eintüten und dann hat der Missionar uns wieder geschrieben, sagt, Leute, ich weiß gar nicht, ob ich in 3 Jahren noch da bin. Ich kann euch nicht mit gutem Gewissen sagen, wir machen das. Und ich habe zu ihm auch gesagt, der heißt auch Thomas, Thomas, ich kriege da keinen Frieden drüber. Und dann waren wir bei der PMA beim Jahrestreffen und Thomas hat die Anlage vorgestellt und wir haben die Grüße aus dem Feld gesehen und dann sind wir ins Auto gestiegen, danach haben uns angeguckt und jeder hat zum anderen gesagt, ich glaube, das ist, da will Gott uns haben. Und dann haben wir uns vorbereitet und diese Anlagen angefangen eben zu planen und zu bauen, mit der Mission zu planen, wo gehen wir hin, was tun wir, wie tun wir es. Und dann ist Corona gekommen, da war alles schwieriger und dann hatten wir ein ganz turbulentes Jahr. Ich habe tatsächlich 3 Jahre drum gebetet, ich bin Einzelkind und ich wusste, wenn ich gehe, ist meine Mama ganz alleine. Und ich habe das Gott 3 Jahre lang hingelegt und habe gesagt, Jesus, du musst dich um die Mama kümmern, wenn wir weggehen, die ist ganz alleine. Und im April ist sie ganz unerwartet gestorben. Ich habe ihm dann gesagt, ich habe es so nicht gemeint. Es war nicht die Art, wie ich wollte, aber er hat so entschieden. Also unser erster Gang in diesem April war auf den Friedhof in Rora, das ist das Bild da oben links. Und weil wir gehen wollten, mussten wir das Haus von meinen Eltern sehr schnell ausräumen. Wir haben das an eine junge Familie übergeben und wir hatten dann echt eine stressige Phase, weil wir eben das im Nacken hatten, eigentlich wollten wir in den Sommerferien ja schon gehen. Und dann sagt mein Mann, du, jetzt sind Pfingstferien, du brauchst jetzt mal Zeit, um deine Seele baumeln zu lassen. Jetzt packen wir den Wohnwagen und gehen an Gardasee. Du setzt dich an den Strand und ich gehe mit der Hanna ein bisschen an den Pool oder ein bisschen in die Stadt. Und unser Sohn hat gesagt, Leute, ich muss zu Hause bleiben, ich habe Prüfungen nach den Ferien, ich muss lernen. Also haben wir das gemacht. Ich habe den letzten Karton bei der Mama im Haus zugemacht. Freitags und samstags sind wir in Urlaub gefahren. Und Sonntagmorgens haben wir genau das gemacht. Wir haben unsere Seele baumeln lassen. Wir waren am Strand, es war wunderschön. Dann hat unsere Tochter gesagt, Mama, können wir nochmal auf den Markt gehen? Da gab es so einen Blumenmarkt, ich möchte so kleine Kakteen kaufen, die will ich einer Freundin mitbringen. Und er sagt, ah Mädels, ernsthaft, nicht nochmal. Er sagt, ich gehe kurz eine Runde Fahrrad fahren. Wir hatten morgens irgendwie rausgekriegt, seine Cousine ist 2 Ortschaften weiter. Er sagte, ich gehe zu Manuela einen Kaffee trinken, die habe ich jetzt 1,5 Jahre nicht gesehen mit diesem blöden Corona. Wir sehen uns heute Abend zum Essen. Dann sind wir losgezogen und die Hanna und ich hatten einen schönen Mittag, wir haben ein Eis gegessen, kommen zurück und dann steht der Mitarbeiter vom Campingplatz bei mir im Wohnwagen, sagt, Frau Walter, Ihr Mann hatte einen Unfall. Und mehr wussten wir nicht. Und irgendwann kam raus, der wurde mit dem Helikopter abgeholt, der ist in Verona in der Klinik. Und dann mussten wir erst mal diese Klinik suchen. Seine Cousine kam dann, ihr Mann ist mit mir ins Krankenhaus gefahren und sie hat unsere Tochter mitgenommen. Und dann haben wir in Verona diese Klinik gesucht. Ungefähr wie wenn man fremden Leuten sagt, geh mal nach Tübingen in die Uniklinik, da ist irgendwo dein Mann. Also ungefähr so war es. Die Klinik ist ungefähr so groß wie in Tübingen. Und da bin ich dann mit Michael hingetingelt. Und wir haben ihn dann irgendwann gefunden. Er liegt auf der neurochirurgischen Intensivstation und da hat mich die Ärztin abgefangen vor der Tür und sagt zu mir, waren Sie schon mal auf einer Intensivstation? Das war ziemlich hart und ich habe dann gesagt, also ich brauche jetzt einfach mal Informationen, was hat er denn? Und dann hat sie mir gesagt, er hat einen Schädelbruch, er hat hier das Jochbein gebrochen, er hat das Oberauge gebrochen, er hat hier was gebrochen, er hat rechts und links eine Blutung im Gehirn und zwar keine kleine. Und wir warten jetzt ab, in 4 Stunden machen wir ein weiteres CT und entscheiden, ob wir da eingreifen müssen oder was da passiert. Und dann war es vorbei mit der Seele baumeln lassen für diese Ferien. Ich bin dann zurückgefahren, sie haben gesagt, wir sollen in 4 Stunden wieder anrufen und sehen, ob die Blutung aufgehört hat oder nicht. Und das haben wir dann gemacht und dann war ich alleine mit der Hanna im Wohnwagen. Ich habe dann zu Hause meine Gemeinde angerufen und habe gesagt, Leute, bitte, ihr müsst für uns beten. Diese Nacht ist entscheidend. Wenn das weiter blutet, dann wird der Thomas irreparable Hirnschäden haben. Ihr müsst beten, dass das aufhört und dass Gott eingreift. Und das haben sie dann auch getan. Sie haben sich getroffen und haben ziemlich lang diese Nacht gebetet. Und dann ist ein Freund von uns gekommen, den ihr vorhin auf den Fotos gesehen habt, der Rüdiger, der hat meine Cousine gebracht und eine sehr gute Freundin von mir, mit der ich auch viel bete und viel Bibel lese. Und er hat unsere Tochter mit nach Hause genommen. Und die beiden waren dann bei mir, dass ich im Wohnwagen nicht alleine bin, weil ich saß immer noch auf dem Campingplatz in der Thomas in Verona, das heißt so eine halbe Stunde Fahrt war das jeden Tag. Und als ich dann so den ersten Morgen wieder Zeit hatte, das war der Dienstag, 25.05. am Sonntag hatte er den Unfall, habe ich auch zum ersten Mal wieder stille Zeit gemacht und deshalb habt ihr hier dieses Zeit mit Gott abgebildet. Das ist so mein täglicher Begleiter und es war auch da mein täglicher Begleiter. Es war der erste Tag, an dem ich Bibel gelesen habe, wieder war der 25. Mai und da waren 2 Verse drin. Der eine war, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Und der zweite Vers war tatsächlich der, über den wir heute gesprochen haben. Alle Sorge werft auf ihn. Und ich habe gesagt, Jesus, ich verstehe dich nicht. Wir sind bereit zu gehen. Wir haben alles fertig. Ist das hier ein Hiob-Experiment? Willst du gucken, wie viel ich aushalte? Ich kann einfach nicht mehr, mir geht es nicht gut und ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Und am nächsten Morgen habe ich das Gott wieder vor die Füße geworfen und habe ihm das auch gesagt. Und dann gab es eine Bibelstelle im Bibellesezettel, das war der Jesaja 42. Und ich habe nicht diese 3 Verse gelesen, sondern die 6 danach. Und die haben mich sehr begleitet und die will ich euch jetzt vorlesen, weil ich habe gesagt, Gott, ich verstehe das nicht. Wir haben einen ganz klaren Ruf von dir bekommen, du willst uns in Mikronesien haben. Und wir haben da davor schon viele Dinge erlebt, wo klar war, er will uns da haben. Und kurz bevor wir gehen können, liegt der Thomas im Koma. Ich weiß nicht mal, ob der aufwacht. Ich weiß nicht, ob der sich nochmal bewegen kann. Ich weiß nicht, ob der nochmal sprechen kann. Und ich weiß auch nicht, ob der nochmal richtig tickt. Das wusste man einfach alles nicht. Und an diesem Morgen kriege ich eben diese 6 Verse. Ich lese euch vor. Dazu brauche ich eine Lesehilfe mittlerweile. Da steht, ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich werde meine Herrlichkeit keinem anderen überlassen. Ich werde das Lob, das mir zukommt, nicht mit Götzen teilen. Vorhersagen haben sich erfüllt, jetzt weissage ich neue Dinge. Ich werde euch die Zukunft sagen, bevor sie eintritt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Lobt ihn von den Enden der Erde, all ihr Seefahrer, ihr Meerestiere, all ihr Küstenbewohner, singt. Die Steppe und ihre Städte, auch die Dörfer von Kedar sollen ihre Stimmen erklingen lassen, die Leute der Felsenstadt sollen jubeln und laut von den Gipfeln der Berge herabsingen. Sie sollen den Herrn ehren, den Inselbewohnern seinen Ruhm verkünden. Ihr könnt euch vorstellen, das hat mich getroffen. Ich saß heulend im Wohnwagen und gesagt, Jesus, ich verstehe dich nicht. Das hier ist deine Realität, die du mir zusprichst, und meine Realität ist, der Thomas liegt auf der Intensivstation. Und ich bin dann an dem Tag mit den beiden Frauen nach Verona gefahren und meine Cousine durfte an dem Tag mit rein und ich habe ihr das erzählt, bevor wir rein durften auf der Intensivstation. Da gab es so kleine Stühlchen zum Warten. Und dann habe ich gesagt, Susanne, ich verstehe Gott nicht. Und habe ihr das genauso hingeschmissen, wie ich es Gott hingeschmissen habe. Und dann sagt sie zu mir, ich habe mir echt überlegt, ob ich dir das sagen soll, aber in meiner stillen Zeit steht heute Morgen Römer 11, 29, Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Und ich glaube, das ist für euch. Und dann habe ich angefangen, Gott auf diese 6 Jesaja-Verse festzunageln. Ich habe gesagt, keine Ahnung, wie du es machen wirst. Und du weißt, der Thomas hat nur dieses Jahr das Sabbatjahr. Wir müssen dieses Jahr gehen oder wir lassen es. Und diese Berufung, die du nicht zurücknimmst, die steht nur mit meinem Mann. Ich kann keine Wasseraufbereitungsanlagen bauen. Ich kann sie auch nicht installieren. Diese Berufung ist zutiefst verknüpft mit dem, was er tut. Ich kann es nicht. Und ohne Wasseraufbereitung gibt es auch keinen Ruf nach Mikronesien. Die brauchen mich da nicht. Und so sind wir durch diese Zeit gegangen. Er war dann 3 Tage komplett im Koma und er hatte hier ein riesiges Monokelhämatom, also so ein knalleblaues Auge. Er hatte hinterm Auge noch einen Bluterguss und dann haben sie gesagt, sie würden ihn jetzt aufwachen lassen oder versuchen, ob er aufwacht, weil sie müssen testen, ob das Auge funktionsfähig ist. Und dann habe ich abends zu den beiden Frauen gesagt, wenn die das morgen machen, und das Auge funktioniert nicht richtig, aber dafür der Thomas aufwacht und alles andere funktioniert, dann würde ich das in Kauf nehmen, dass er einfach auf einem Auge nicht mehr gut sieht. Und dann sagt meine Cousine zu mir, wir verhandeln nicht mit Gott, wir beten hier um Heilung. Und so sind wir ins Bett gegangen, wir haben gebetet und sind ins Bett gegangen und die dritte Frau, die mit uns war, die liest auch denselben Bibellesezettel, sagt zu mir, ich habe es mit Jesus schon besprochen, das Auge ist in Ordnung, lies deine stille Zeit. Und an dem Morgen war der Vers drin, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Und so sind wir ins Krankenhaus gegangen und ich wusste, er sieht. Und es war so. Und so haben wir durch diese ganze Zeit, der Thomas ist nach 2 Wochen tatsächlich, habe ich ihn nach Hause genommen. Ohne jeglichen Schaden, weder körperlich noch geistig, motorisch hat er nichts. Die Ärztin hat zu mir gesagt, er braucht bestimmt Physiotherapie, der kann die linke Seite gar nicht bewegen. Die linke Körperseite hat sich nicht bewegt. Und 2 Tage später habe ich ihm gesagt, mach mal so. Und er konnte das alles machen. Und wir hatten so eine riesige Gebetsgruppe. Ich habe ziemlich schnell eine WhatsApp-Gruppe gegründet, weil die Leute mich immer angeschrieben haben und gesagt, Leute, ich schreibe euch einmal am Tag da rein, ganz konkret, wofür ihr beten könnt. Und ihr könnt teilen, mit wem ihr wollt. Ihr könnt jeden da rein einladen, Hauptsache ihr betet. Und es waren nachher über 300 Menschen, die täglich für uns gebetet haben, die wirklich solche Details wie das Auge mit hineingenommen haben ins Gebet. Und ja, wir waren dann danach nochmal bei einer Ärztin, die ihn untersucht hat und sie hat gesagt, ihr wisst schon, gell, wenn man nach 2 Wochen nach Hause kommt, nach so einem Unfall und keine Physiotherapie braucht und keine kognitiven Schäden hat, dann ist das ein Wunder. Und das war das, was wir heute mit euch teilen wollten, dass wir erlebt haben, wie Gott uns trägt, wie man tatsächlich Sorge auf Gott werfen kann und wie er echt treu ist, wie er uns weiterbringt. Und deshalb meine letzte Folie, Familie Walter in Mikronesien auf der Insel Yap. Im Mai hätte wahrscheinlich jeder gesagt, ihr könnt auf gar keinen Fall gehen. Aber wir werden gehen, unsere Koffer sind gepackt, der Container ist unterwegs. Und Es ist jetzt auch so, gell, man denkt dann immer, wenn man sowas erlebt hat, dann flutscht es danach. Also es ist so, wir haben immer noch Sorgen. Es sind immer noch Dinge, wo ich sage, es verändern sich täglich Bestimmungen. Können wir einreisen, können wir nicht einreisen? Diese Woche haben wir schon einmal halb gepackt, dann haben wir wieder halb ausgepackt. Also es ist einfach so, es bleibt dieses Sorgen auf Gott werfen und es bleibt dran zu vertrauen. Und einer der Piloten, der kurz vor uns ausgereist ist, sagt immer, Sabine, gell, ihr wisst schon, das, was Gott angefangen hat, das macht er auch fertig. Und wir haben die untere Wohnung im Haus schon für euch vorbereitet. Wir freuen uns, dass ihr kommt. Und ja, so wollen wir euch einfach bitten, hey, bitte betet für uns. Betet für uns, dass wir wirklich ausreisen können. Wir hoffen jetzt auf Mitte Oktober. Wir müssen noch ein paar Sachen jetzt erledigen, die dazugekommen sind. Und uns läuft auch so ein bisschen die Zeit davon. Also von daher, ich möchte euch echt bitten, betet für uns, dass wir gehen dürfen. Ja, und ich will Gott echt die Ehre geben. Es ist unglaublich, was er tut und wie man ihn erleben kann. Und um noch ein bisschen Schleichwerbung zu machen, falls ihr dieses extrem wertvolle Heft noch nicht in eurem Haushalt habt, nehmt eins mit. Es ist krass, wie Gott redet.
So, jetzt habt ihr mitbekommen, was mir so passiert ist in den Wochen. Natürlich war das eine harte Geschichte, vielleicht viel härter für meine Frau wie für mich, weil ich lag ja nur im Bett. Ich kann jetzt heute mit voller Überzeugung sagen, an diesem Tag bin ich nicht tiefer gefallen wie in die Hand Gottes. Das, was passiert ist, wenn ich immer wieder an Psalm 92 denke, wo er steht, er hat befohlen seinen Engeln, dass er mich beschützt. Und das kann ich mit tiefster Überzeugung heute hier sagen. Seine Engel haben mich beschützt. Eine Frau hat gesagt, ich lag auf dem Boden, sie dachte, ich wäre tot. Ich habe aber keine äußere Verletzung. Ich habe heute keine Einschränkungen. Ich bin mehr denn je bereit, für Gott nach Mikronesien auszureisen, an seinem Reich mitzuarbeiten. Ich kann jetzt nicht sagen, Gott hat an diesem Tag einen Fehler gemacht. Ganz im Gegenteil. Gott hat an diesem Tag seine Größe gezeigt, uns zwei geschult, sogar vielleicht für die Zeiten, die vor uns stehen in Mikronesien, weil da wird auch nicht immer alles ganz gerade laufen. Und wir haben viele Herausforderungen. So auch jetzt haben wir seit Wochen, das ist jetzt so die letzte Der letzte Punkt, wo für mich klar wurde, dass wir doch ausreisen können. Die letzten Wochen hat sich sehr viel gedreht darum, dass man als Bürger aus den Schengen-Staaten, das ist ja so das grobe Europa, nicht nach USA einreisen dürft. Und wir müssen einmal den Fuß auf USA setzen, um weiterzufliegen, weil dort der einzigste Flughafen ist, der diese Insel anfliegt. Und der Herr Biden hat ja das verboten, dass Leute aus Schengen einreisen dürfen. Frau Merkel war ja beim Besuch drüben, hat ihn gefragt sogar und er wollte sich drum kümmern. Und wir wissen von so vielen Freunden, die gesagt haben, sie haben eine Sondergenehmigung beantragt und es wurde immer abgelehnt. Und so hat letzte Woche meine Frau gesagt, ich schreibe jetzt mal an die Botschaft, ob es für uns eine Möglichkeit gibt. Und schon letzten Montag haben wir 4 Einreisebestätigungen für USA bekommen, das nicht üblich ist. Einfach ohne uns groß recht zu fertigen, sind die gekommen. Ich weiß von vielen Firmen, die versuchen, Leute reinzubringen und so weiter, wo es nicht schaffen zurzeit. Auch dort kann ich wieder nur sagen, ja, die Türe hat Gott aufgemacht für uns und durch die wollen wir gehen. Und deshalb ist es für uns jetzt auch einfach sehr, sehr sicher gehen zu können. Natürlich ist das alles, ich muss es hier und ich darf es hier genauso sagen, mit sehr, sehr viel Geld verbunden. Das muss man schon auch so sehen. Und auch wir, ob wir jetzt hier für die Kontaktmission unterwegs sind oder die PMA, man braucht Leute wie Sie, wie ihr hier, die solche Projekte unterstützen. Einmal im Gebet natürlich. Draußen hat es Gebetskarten am Tisch. Wir sind auch nachher noch da und dürfen gern mit uns noch im Gespräch weiterreden. Wir brauchen das Gebet jeden Tag. Und natürlich sind die Finanzen auch ein Thema. Ohne diese Möglichkeiten, dass andere Länder dafür spenden, andere Menschen dafür spenden, würden solche Sachen überhaupt nicht funktionieren. auch für diese 20 Anlagen, die wir jetzt gebaut haben für Mikronesien, auch da gab es Firmen, die für uns eine große Spende gemacht haben, die gesagt haben, das finden die gut und haben eine Baugruppe bezahlt, praktisch was sie selber herstellen konnten, haben es uns zur Verfügung gestellt. Auch dort sehen wir klare Schritte, die Gott für uns vorbereitet hat. Also wie gesagt, diese Karte gibt es in klein, da steht auch auf der Rückseite, es liegt draußen am Tisch aus. Alles, was wir machen, wie man uns erreichen kann, vielleicht auf dem Laufenden gehalten wird. Und auch wenn man dieses Projekt unterstützen will, gibt es auch dort alle Informationen dafür. Gut, dann bedanken wir uns für alle Gebete, die ich jetzt schon weiß, die für uns gesprochen werden und für das Drandenken an uns. Wir werden weg sein von Mitte Oktober bis circa Ende Juli nächstes Jahres.
Vielen Dank. Danke. Ja, also ganz herzlichen Dank euch beiden. Und ich würde einfach vorschlagen, wir bedanken uns jetzt mal bei euch, aber auch bei Gott einfach mit einem Applaus für das, was er tut. Es bewegt mich einfach echt sehr, wie Gott seine Geschichte geht und wie er uns nichts Schweres erspart und alles einfach ist, aber wie er auch durch die Tiefen mitgeht und wie er treu ist. Und ich danke euch einfach, dass ihr das so ehrlich auch erzählt habt. Ich denke, das kostet euch auch immer wieder viel, wenn man sich auch wieder daran erinnert. Und ich finde es gleichzeitig aber auch so ermutigend, das zu hören und auch zu wissen, dass wir den gleichen Gott haben und dass das für jeden Einzelnen von uns gilt, dass Gott es versprochen hat, dass er sich um uns kümmert, um das, was uns Sorgen macht. Und jetzt sind einfach noch ein paar Augenblicke Zeit, wo wir das jetzt auch konkret machen. Wir können jetzt schlecht in der großen Runde beten, deswegen schlage ich einfach vor, dass jeder still noch mit Jesus reden kann, entweder die eigenen Sorgen nennen oder auch jetzt nochmal das, was ihr uns erzählt habt, was auch auf euch zukommt. Und dann bete ich noch laut. Herr, ich danke dir, dass du zu deinem Wort stehst und dass du treu bist. Das, was du zugesagt hast, das erfüllst du auch. Und ich danke dir einfach, dass wir das immer wieder persönlich erleben dürfen, wie das auch Thomas und Sabine erlebt haben, dass du sie nicht alleine gelassen hast mit ihren Sorgen, in ihren Sorgen, in der Sprachlosigkeit, in allen Zweifeln und Ängsten. Danke, dass du uns hörst und dass du uns verstehst. Und ich danke dir für das Riesenwunder, das du auch in ihrem Leben getan hast. Das ist so unglaublich, wenn man jetzt auch den Thomas sieht. Danke einfach, dass du ihn angerührt hast, dass du ihn geheilt hast und dass du den Weg mit ihnen gehst. Und wir wollen damit rechnen, dass du ja, sie jetzt auch begleitest, auch in den nächsten Wochen, wenn sie jetzt noch die letzten Vorbereitungen treffen. Ich bitte dich einfach, dass du ihnen da hilfst, dass du ihnen auch immer wieder deinen Frieden gibst und auch die innere Spannkraft, wenn die Dinge anders laufen als geplant. Ermutig sie auch immer wieder und gib ihnen auch Hoffnungszeichen, dass sie das erleben, wie du die Türen jetzt nach Mikronesien öffnest. Danke auch für die Möglichkeit und für die Einreisegenehmigung, die sie jetzt bekommen haben über die USA. Und ich bitte dich einfach, dass du deine schützenden Hände über sie hältst. Danke, dass du mit ihnen gehst und auch mit ihren beiden Kindern. Halt sie ganz nah bei dir und segne doch du sie in den nächsten Tagen und auch wenn die Ausreise dann stattfindet, du siehst, das ist so eine lange Reise. Danke, dass wir sie dir anbefehlen dürfen. Und ich bitte dich, dass du deine schützenden Hände über ihnen hältst. Und ich danke dir auch, dass du deine schützenden Hände über jedem Einzelnen von uns hältst. Danke, dass du uns kennst und auch weißt, was uns Angst und Sorge macht. Danke, dass wir dir das immer wieder sagen dürfen. Danke, dass du uns verstehst und danke, dass du versprochen hast, dass du bei uns bist, dass du uns nicht alleine lässt. Ich danke dir so sehr, dass wir zu dir gehören, dass wir dich haben, dass wir deine Kinder sind. Und danke, dass du mit jedem Einzelnen von uns in die neue Woche gehst, dass wir unter deinem Segen gehen dürfen. Danke, dass du mit uns gehst. Amen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank euch beiden und wir freuen uns natürlich, wenn wir dann zwischendrin, ihr schreibt ja sicher Rundbriefe, hören, wie es euch geht oder dann auch, wenn ihr wieder zurück seid, was ihr erfahren habt in eurer Zeit in Mikronesien. Und ihr habt ja schon gesagt, ihr seid noch hier, wenn jemand noch Fragen hat, Da vorne haben wir den Tisch aufgebaut. Da könnt ihr gerne auch nochmal mit Thomas und Sabine reden. Und das Geld, das ihr heute gebt, das werden wir den beiden dann mitgeben für ihre Aufgabe dort in Mikronesien. Genau, und jetzt habe ich noch eine kleine Info oder ein paar Sachen im Blick aufs Mutterhaus hier. Nächste Woche ist Bibelstunde mit der Schwester Gieselheid. Da lade ich auch ganz herzlich ein. Und am 25. September ist Tag der offenen Tür hier vom Kindergarten von der Pusteblume. Da gibt es Flyer, kann man auch gerne mitnehmen und einladen. Genau, am 25. September findet das statt. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt einfach eine gute und eine gesegnete Woche, in der Sie das erleben, dass es einen gibt, der alle unsere Sorgen kennt und dem wir sie immer wieder abgeben dürfen. Genau, einen schönen Sonntag noch und dann bis nächste Woche.